Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Und das, was wir in der Aktualität haben, ist eine intensive Diskussion über Verantwortung im Zweiten Weltkrieg. Also für die NS-Verbrechen ist es unstrittig, dass Deutschland bzw. die Wehrmacht, die SS und weitere die Verantwortung dafür tragen. Aber es ist immer wieder auch die Frage, wie man mit dieser historischen Schuld heute umgeht oder wie man nach dem Zweiten Weltkrieg damit umgegangen ist.
Das hat Yvonne Kleinmann gesagt, Professorin für osteuropäische Geschichte und eine der Organisatorinnen des Kongresses Polenforschung. Seit 2009 richtet das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt diesen Kongress mit wechselnden Partnern aus. Am vergangenen Wochenende hat er zum 5. Mal stattgefunden, an der Universität Halle-Wittenberg, diesmal unter der Überschrift Gerechtigkeit. Das Themenspektrum war groß, einer der Schwerpunkte aber war das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland und die beiderseitige Aufarbeitung der NS-Zeit. Isabel Fanrich-Lautenschläger hat den Kongress für uns besucht und dort Stimmen zu dem Thema eingefangen.
Es gibt eine Geschichte von einer Frau, Elżbieta Brodzianka-Gut, die zum Beispiel erzählt, dass sie denunziert wurde, weil sie eine falsche Identität als Polin hatte, falsche Papiere hatte, als nichtjüdische Polin und als Krankenschwester gearbeitet hat. Und sie wurde von jemandem denunziert, weil sie zu gut Polnisch sprach, um dem sozialen Status in ihrer falschen Identität zu entsprechen. Und das sind so Sachen, die zeigen, dass nicht nur der deutsche Besatzer Juden aufspürte und gesucht hat, sondern dass die Menschen, die entweder in einer falschen Identität oder tatsächlich im Versteck lebten, auch Angst hatten vor der nichtjüdischen polnischen Umwelt.
Heute noch sorgt das Verhalten polnischer Bürger unter den deutschen Besatzern der NS-Zeit für Streit. Insbesondere der Verrat jüdischer Landsleute gilt in Polen als Tabuthema, erzählt Dr. Agnieszka Wierzcholska, Historikerin an der Freien Universität Berlin. Als Gegenerzählung dient die Geschichte derjenigen, die Juden vor der NS-Verfolgung retteten. Als Gerechte unter den Völkern werden sie von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem geehrt. Zu Recht, sagt die Historikerin, handelte es sich doch um extrem mutige Menschen, die ein großes Risiko auf sich nahmen. Aber
das war ein Verhalten, das nicht akzeptiert war von der Mehrheitsgesellschaft im Krieg. Das war eine ganz winzige Minderheit, die sich das getraut hat. Und heute wird so getan, als wäre die Mehrheit der polnischen Gesellschaft, als hätte sie diese Haltung. Es gab Menschen, die sich lange Zeit nicht getraut haben, überhaupt zuzugeben nach dem Krieg, dass sie Jüdinnen und Juden gerettet haben, weil sie Angst hatten, dass ihre Nachbarn sie bedrohen würden. Und es gab Fälle, dass Menschen, die Juden geholfen haben, auch nach dem Krieg verprügelt wurden, missachtet wurden.
Auf dem Kongress zum Thema Gerechtigkeit in Halle rückte auch die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Polen in den Fokus. Bereits im Juli 1944 und im März 1945, nach dem Vorrücken der Roten Armee, begannen zwei Kommissionen, die Verbrechen in den Konzentrationslagern Majdanek und Auschwitz zu untersuchen. Daraus entstand die Hauptkommission zur Erforschung der deutschen Verbrechen in Polen, ab 1949, dem Gründungsjahr der DDR, als hitleristische Verbrechen bezeichnet. Dr. Paulina Gulinska-Jurgiel untersucht an der Uni Halle die Kontakte der Kommission zu ihrem Pendant in der Bundesrepublik, der Zentralstelle Ludwigsburg zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, gegründet 1958. Dass beide in der politisch-ideologischen Konfrontation des Kalten Krieges ab den 60er Jahren eng zusammenarbeiteten, bezeichnet die Kulturwissenschaftlerin als interessant.
Interessant insofern, dass wir bis 1970 keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen der Volksrepublik Polen und der BRD haben. Demzufolge durfte eigentlich keine Rechtshilfe geschehen. Dementsprechend durften die beiden Einrichtungen, Zentrale Stelle Ludwigsburg und die Hauptkommission, überhaupt nicht miteinander zusammenarbeiten, was sie aber gemacht haben, und zwar praktisch fast ab dem Moment der Gründung der zentralen Stelle.
Die polnische Seite ermittelte und lud Zeugen vor und gab ihre Informationen nach Deutschland weiter. Zwar liegen für die NS-Täter in Polen die westdeutschen Ermittlungen und Verurteilungen keine Zahlen vor, für spannender hält Gulinska-Jurgiel jedoch, wie beide Seiten mit Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit umgegangen seien und welche Rolle angesichts der NS-Verbrechen dabei Emotionen gespielt hätten.
In der Praxis spielten die in der Öffentlichkeit so intensiv angesprochenen Emotionen, Gefühle, Propagandamaßnahmen in dieser stillen Zusammenarbeit zwischen den beiden Einrichtungen eine wenigere Rolle. Und da haben sich beide Seiten viel stärker beherrscht, als es in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Wir haben viel weniger emotional geprägte Sprache, viel weniger Anschuldigungen, viel pragmatische Argumente. Also das ist tatsächlich ein Unterschied im Vergleich zu dem, was in den Medien zu lesen gewesen war.
Die Auseinandersetzung mit den in Polen verübten NS-Verbrechen beschäftige die polnische Gesellschaft noch sehr, sagt Dr. Lukasz Jaschinski, der als Politologe am Zentrum für historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften arbeitet. Viele Forschungsarbeiten würden sich mit den Gerichtsverfahren und deren medialer Darstellung beschäftigen. Der große Majdanek-Prozess der 40er und der Auschwitz-Prozess der 60er Jahre hätten die europäische Erinnerungskultur wesentlich geprägt. Zwar standen einerseits viele Täter nie vor einem Richter, doch andererseits führten heutige Prozesse zu einer Form später Gerechtigkeit.
Dass diese Geschichte immer noch lebendig ist, das finde ich wirklich faszinierend. Ja, diese späten Prozesse, wie zum Beispiel der Prozess von Bruno D., also ehemaliger KZ-Wachmann in Struthof. Dieser Prozess findet statt jetzt und es gibt immer noch Presseberichte, ja, was ist dort in Hamburg im Landgericht los.
Auf späte Gerechtigkeit bezieht sich auch die Slawistin Dr. Yvonne Drosin. Sie beschäftigt sich an der Uni Halle mit Post-Memory, den Erzählungen der zweiten Generation, in denen diese versucht, durch Rekonstruktion und Imagination die Lücken in der familiären Geschichte zu füllen.
Vielleicht ist das Erinnern, selbst das Erzählen dieser Geschichte der Vorfahren so eine Art, ja, nachgeholte Gerechtigkeit. Also es gibt ja dieses jüdische Erinnerungsgebot, erinnere dich, dass die zweite und dritte Generation vielleicht dem einerseits gerecht wird, aber auch sich selber der eigenen Lebensgeschichte, deren Teil das ja ist, die Geschichte der Vorfahren, die sie zum Teil nicht selbst erzählt bekommen haben, weil dieser Familienzweig eben ausgelöscht wurde vor ihrer Geburt, die sie sich mühevoll dann über wenige Anekdoten aus der Familie, über Archivmaterial zusammen rekonstruieren müssen.
Lückenhaft erzählt ist bislang auch die Geschichte der Helfer. Seit 1963 hat Yad Vashem 6.992 Polen und Polinnen als Gerechte unter den Völkern geehrt. Wie viele Menschen noch mit diesem Titel hätten bedacht werden können? Diese Frage eröffne in Polen Raum für große Spekulationen, sagt Agnieszka Wierzcholska. Seit einigen Jahren würden die Gerechten unter den Völkern wieder einmal politisch instrumentalisiert.
Der 24. März ist ein nationaler Feiertag für die Gerechten unter den Völkern. Das wurde 2019 zum ersten Mal eingeführt. Es gibt ein Museum für die Gerechten unter den Völkern, das von Präsident Andrzej Duda eröffnet wurde. Also jetzt ist dieses Thema Gerechte wieder total en vogue. Vor allem aber um so eine national-affirmative Geschichte zu erzählen und die kritischen Sachen auszublenden.
Aufarbeitung von NS-Verbrechen. Isabel Fanrich-Lautenschläger über einen Kongress zur Polenforschung an der Universität Halle-Wittenberg.